Hallo Alpe, hallo Jonas und hallo Phil Laude.
Hallo.
Hi. Hallo.
Ja, die Jungs von Cinema Strikes Back sind heute da. Dumme Frage an einen von euch. Wie beschissen fandet ihr Almania?
Oh. Boah, Pesch, stopp. Ganz ehrlich, lass uns darüber am Ende reden, okay? Weil du weißt, wie ich mit Kritik umgehe.
Oh, da habt ihr die Falschen eingeladen.
Eieiei! Und somit herzlich willkommen zu Deep und Dumm, dem Podcast presented by Das Ding. Wir haben heute die zwei von drei Leuten da, und zwar von Cinema Strikes Back, den Alper, den Jonas und Marius ist heute nicht da. Ich stelle euch mal ganz kurz vor, wie ihr euch selber nennt. Habt ihr mal gesagt, das sympathische Dreier-Trio. ihr habt einen YouTube-Kanal und einen Podcast rund um Filme, Serien und Comics. Euer YouTube-Kanal hat, ich glaube, über 3 Jahre macht ihr den jetzt, und der hat so 270.000 Abos. Und wie jeder gute Gast bei uns im Podcast habt auch ihr einen Preis gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr einen gewonnen habt, aber einer von euch hat einen gewonnen. Wir haben ja den Alper und den Jonas heute hier, und einer von euch hat einen Preis gewonnen. Ihr wisst welchen? Ich sag's mal ganz kurz.
Ich weiß welchen.
Ja, dann könnt ihr es vielleicht selber sagen.
Achso, es geht bestimmt um Jonas Samtes, nicht wahr? Frage ist das nicht wahr? Hier eigentlich müsste Jonas das sagen. Jonas, genau. schieß doch los.
Ja, das ist ein Preis, den gibt's gar nicht mehr. Eigentlich ist der jetzt voll besonders.
Den haben Kollege und Farid Bang damals in ganz schön in Verruf gebracht. Ne?
Genau, und zwar hat Jonas den für das beste Video national gewonnen. Und zwar für Halt dein Maul mit Waititi.
Ja. Ha! Von mir gibt es ganz viel Applaus dafür.
Da spannen wir den Bogen.
Vor allem ist Jonas ja jetzt auch nicht der Einzige hier im Bunde, in dieser Gruppe, der den gewonnen hat, den Preis.
Ich dachte gerade, du meintest den Preis für den schönsten Penis, der ihm ins Gesicht gemalt wurde, dass der Wrestle Castle den gewonnen hat.
Ei. Den habe ich schon sogar zweimal gewonnen.
Ich habe den auch schon mal gewonnen. Schau wieder was uns verbindet.
Ich auch schon.
Ja, wir müssen vielleicht noch dazu erwähnen, dass wir auch eine persönliche Geschichte haben, weil der Wrestle Castle... unser Hauptcutter, würde ich sagen, bei Waititi war.
Ja, also ich habe drei, vier Jahre lang eigentlich nur Waititi geschnitten, von morgens bis abends.
Und wie geht's dir jetzt?
Ja, mir geht's jetzt gut, ja. Nach 5 Jahren Erholungsphase kann ich jetzt wieder ran. Also falls du nochmal starten willst...
Also ihr müsst wissen, dass bei uns in dieser sympathischen Dreierkonstellation Jonas als der Irre gilt, der so etwas verrückt ist, etwas gestört ist, und ich kann definitiv bestätigen, dass das auf die Waititi-Zeit zurückgeht.
Ja, safe, aber deswegen hat er ja auch so gut da mit reingepasst, glaube ich. Stimmt. Wir hatten ja alle auf jeden Fall einen an der Klatsche, aber eigentlich alle, die überhaupt in dieser Zeit mit YouTube irgendwie was zu tun hatten, gefühlt.
Mhm. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen da einen an der Klatsche haben, überhaupt dann zu dem Zeitpunkt in die Branche zu gehen. Das ist, glaube ich, so keine Selbstverständlichkeit, oder?
Lustig, genauso erkläre ich mir das auch. Also ich habe auch so Retrospektive, dachte ich mir, ja, natürlich waren das alles Freaks. Auch diese ganzen Leute, die dann die Netzwerke gegründet haben, etc. Aber eben auch die ganzen Künstler, weil genau wie du richtig sagst, sonst wirst du ja gar nicht auf sowas aufmerksam.
Ey, absolut. Ich kann dir sagen, mein erster Schritt in das Arbeitsleben war tatsächlich bei Mediakraft über ein Praktikum. Und bevor ich dieses Praktikum angetreten bin, gab es tatsächlich auch noch andere Sender und wirklich so ganz alteingesessene Sender wie zum Beispiel Super RTL, bei denen ich auch hätte anfangen können. Da hatte ich bei Super RTL tatsächlich schon eine Zusage. Und ich habe mich halt für YouTube entschieden. Da haben mir damals auch alle gesagt, so, hä? Bist du dir wirklich sicher? Machst du denn sowas wie Waititi und was weiß ich nicht alles? Und ich so, ja, mal schauen, vielleicht.
Da wurdest du auch direkt ins kalte Wasser geworfen.
So wie, aber so eigentlich hat die noch interessantere Geschichte hat eigentlich Jonas mit dem guten Christoph Krachten. Die müsste man eigentlich auch mal erzählen. Ne? Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber...
Oh, ich freue mich auf die ganzen Geschichten.
Oh ja.
Ja, soll ich dir kurz erzählen?
Ja, erzähl mal.
Also, genau, ursprünglich wollte ich eigentlich nichts mit YouTube zu tun haben. Das eine kam zum anderen, und jetzt mache ich das seit acht, Jahren, 9 Jahren, 10 Jahren. Ich habe damals nach einem Praktikum gesucht, weil ich ursprünglich, so wie jeder das in den Medien machen will, halt so Regie studieren will, weil man irgendwann mal Filme machen will. Und dafür braucht man ja Praktika. Und dann habe ich mich umgeschaut und in Köln hat dann ein gewisser Herr Christoph Krachten, der damals noch Klicksum gemacht hat. Das ist jetzt ein Science-and-Fiction-Kanal über Wissenschaftsthemen. Aber das war früher mal ein Interview-Kanal. Das ist auch ein geiler Wechsel.
Mit Rappern vor allem.
Genau, mit Rappern vor allem. Und da habe ich einen Praktikumsplatz bekommen und habe dann erst überlegt, oh, soll ich das jetzt machen? So, ja, bevor ich jetzt nichts habe, mache ich das. Und ich hatte die Zusage quasi 3-4 Tage, bevor der erste Arbeitstag quasi gewesen wäre. Und ich habe damals noch im Schwarzwald, im tiefsten Kaff gewohnt und habe dann natürlich in 3-4 Tagen nicht eine Wohnung gefunden in Köln, wo das produziert wurde. Und dann, der Christoph ist echt ein korrekter Typ, weil der Christoph Krachten hat mich dann einfach in seinem Keller übernachten lassen. Dann habe ich 2 Wochen lang in seinem Keller gewohnt.
Also für alle, die... Jonas hat tatsächlich in Christoph Krachtens Keller gelebt. Das finde ich immer...
Wie lang denn?
Herrlich.
2 Wochen. Aber dann, ich habe innerhalb von 2 Wochen dann zum Glück was gefunden. Dann konnte ich da ausziehen, weil er hat auch wirklich relativ außerhalb gewohnt. Das war immer ein bisschen ein Struggle, dann nach Köln reinzukommen. Aber ja. Das
war nicht so ein Nasskeller, schon so ein trockener
Keller.
Nee,
das war auch jetzt nicht. Das war schon ein trockener Keller. Und ich glaube, eigentlich war es auch so ein Arbeitszimmer, Hobbyzimmer. Und das hatte auch jetzt nicht so einen Steinboden. Das war... mit so einem Teppichboden. Das war jetzt schon...
Das war Alter, jetzt nicht, wie man das sich, ja, dass ich so, halt. So. Kommt raus, war ich voll geil.
Es war nicht Fritz. Es war
auch ein Arbeitskeller, man konnte dort auch schneiden. Hat direkt so eine Fritzel-Assoziation. Kellerloch vor mit so einem Schnitt-PC, wo du dann heute die Videos geschnitten hast.
Jonas trägt Christoph Krachtens Kinder aus im Keller.
Ui. Ja, aber ehrlich gesagt, so diese ganze im Keller Übernachtenzeit und so, das hat sich ja voll durchgezogen in dieser ganzen Branche am Anfang. Da haben irgendwie Leute im Büro übernachtet oder gewohnt auch. So Leute, die jetzt auch alle so serious in diesem Business sind, die irgendwie alle. Und wir haben auch vor dem Podcast, direkt vor der Aufnahme, es ging direkt los, dass wir irgendwie alle so unsere Prägungen und Geschichten so aus der Zeit erzählt haben. Und Stories hat es auf jeden Fall echt ohne Ende geschrieben. Das vermisse ich auch manchmal ein bisschen.
Im Büro schlafen habe ich auch eine Top-Story. ihr kennt doch alle unseren lieben Freundin Christian K.
Ja.
Der hat,
Christian Kühn, bester Mann.
Der hat auch gerne mal so die Nacht durchgeackert. Und ich bin eines Tages morgens um 7 Uhr ins Büro. Und dann lag da so ein Häufchen in der Ecke. Und zwar hat er sich... In diesem Cutterraum, wo 6 Leute drin saßen, hat er sich, weil das ein Steinboden war, hat er sich wie ein Obdachloser oder so, hat er sich einfach so Pappe ausgelegt und hat sich mit so Zeitungen zugedeckt. Und da habe ich ihn morgens gefunden, wie er im Büro übernachtet hat.
Jungs, da habe ich aber auch, ich kann noch einen draufsetzen. Im Mediakraft Tower zur Albumaufnahme von Waititi. Waren Sayok und ich eingeladen. Sayok, wer ihn nicht kennt, der auch von Dickes Ding. Wir waren dann da, haben mit euch die Recordings gemacht, Phil. Und ich weiß nicht, Wrestle, warst du auch da? Nee, du hast ja wahrscheinlich gerade geschnitten irgendwas für die Jungs. Mhm. Und Sayok und ich waren oben im Mediakraft Tower in, ich weiß nicht, irgendwo ganz oben und haben, Sayok hat auf dem Sofa gepennt und ich hatte so ein Feldbett, so ein Bundeswehr, ich weiß nicht, wo das Ding herkam, da drauf lag ich und ich hatte auch mir ging es gesundheitlich richtig beschissen an dem Tag. Und dann Sayok, und dann klopft so, Licht geht an, ich guck so hoch, dann kommt, ihr kennt ihn alle, Antonio D.L. der immer auch noch gibt, kam rein, also der Facility Manager. Du musst
jetzt wieder einfach den vollen Namen sagen.
Ja. Der Antonio kam einfach rein, hat geguckt, was ist da los, ich mach so die Augen halb auf und sehe Sayok und der liegt da nackt. Der Sayok lag nackt da. Und dann ist Antonio wieder rausgegangen. Das ist Facility Manager damals gewesen. Und dann denke ich, ey, Sayok, was war da los? Hörst du, wie du Antonio reinkommst? Nee, ich meine mit dir. Wieso liegst du da nackt? Und der, hey, ich schlaf immer nackt. So, ja, Digga, wir sind aber nicht daheim. Was ist los?
Alter. Ja, Junge. Oh. Ja, das ist, wenn die Begründung dann nicht ausreicht eigentlich.
Ja.
Aber man hatte da auch so einen krassen, also... ich glaube, meine krasseste Drehstory aus der Zeit war der Call of Duty Real-Life-Dreh. Warst du da auch dabei, Razzle?
Nee, aber ich habe das Behind-the-Scenes-Material gesehen, habe dann mit euch gefühlt, auf jeden Fall.
Genau, wo Stefan E. auch mit, mit dabei war. Und da ging so irgendwie alles schief, was schief gehen kann. Also wir haben auf so einem ehemaligen Militärgelände mit so Software ja, Nerds gedreht, also die komplett in diesem, wir machen so Kämpfe mit Software-Thema halt so drin sind. Mhm. Die haben uns dann auch so begrüßt auf dem Gelände, wie so ein, war so ein Militärempfang. Plötzlich ging das Tor auf und die kamen raus mit so Waffen, haben so ins Auto reingezielt und so. Und ja, da war halt kein Handyempfang. Wir haben irgendwie geduscht mit kaltem Wasser und gelebt wie so. Tisi war krank, ich war krank. Stefan E. ist dann noch einmal komplett übers Equipment drüber gefahren. Aus Versehen. Und es ging halt auch so alles schief, aber man hat es so auf Teufel komm raus trotzdem durchgezogen.
Ja, ballern. Und ballern.
Ballern, ja, genau. Das war der Hashtag.
Das war die Ballerzeit.
Ja. Einfach ballern, Jungs.
Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist so die Einstellung dazu, ich werde auch nostalgisch, aber ich will es auch nicht nochmal machen.
Ja, das beschreibt es sehr gut. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade aktuell sehr froh, dass es professioneller und gesitteter geworden ist. Aber es gibt schon so ein paar, also in der, was in der Zeit einfach innerhalb von kürzester Zeit für Geschichten sich ereignet haben, das ist unglaublich. Also mir glaubt das auch kein Mensch mehr, wenn ich die irgendwie auspacke.
Ja, ich glaube in diesen 5 Jahren bei Mediakraft, wie ich da war, bin ich 30 Jahre gealtert. Oder hab Sachen erlebt, die man in 30 Jahren nicht erlebt.
Ja.
Aber krass, dass sich das auch so durchzieht. Also gefühlt so jeder, der da mit Teil davon war, hat da einen ähnlichen Vibe.
Mhm. Das stimmt. Aber auch vor allem, wie dann viele dieser Leute auch irgendwie hinaus in die Welt gezogen sind, um richtig groß Karriere zu machen und teilweise auch bei so ganz großen Sendern gelandet sind oder auch in total bekannten Formaten, wie dieser Steffen E. zum Beispiel, der jetzt für Jan Böhmermann arbeitet. So.
Für Jan ganz B.
unterschiedlich. Genau.
Durchziehen. Ja, aber wie seid ihr eigentlich, also bei Wrestle weiß ich, Wrestle hat ja also Waititi dann, aber bist du deswegen eigentlich gekommen, Jonas? Und für Alpo, wie bist du, was waren deine ersten Jobs bei Mediakraft?
Boah, also ich bin, ich habe in Wien studiert. Und zwar Film- und Medienwissenschaft und ich hatte keinen Bock mehr auf Wien und weit weg und ich wollte so zurück ins Rheinland, weil da komme ich her. Und irgendwie war so immer dann mein Ziel, nach Köln zu kommen und ich habe nach Praktika in Köln gesucht und bin so tatsächlich an die Stelle bei Mediakraft gekommen.
Hab Christoph halt, wie Kracht gesagt, ins Keller. Nee. Zusammen mit noch einem.
Mit
Jonas R.
Da war ich zum Glück bewahrt davor. Aber ich habe dann erstmal bei meinen Eltern gelebt wieder ein Jahr. Und das war so mit Mitte 20 dann für mich auch ein bisschen ungewohnt wieder. Aber genau, dann habe ich mich irgendwie da so reingezeckt bei Mediakraft und habe erstmal einen Kanal betrieben als Cutter auch damals. Der nennt sich, den gibt es schon lange nicht mehr, der nennt sich Sendertime. Und der war moderiert von Dominik Porschen. Und da ging es darum, mit ganz vielen Leuten aus dem Netzwerk, aber auch außerhalb des Netzwerks, verrückte Dinge zu erleben und Spielchen zu machen und all so ein komisches Zeug. Und ja, war ganz nett.
Da waren noch Phil und ich bestimmt auch mal drin, oder? Also unabhängig von.
Also ich weiß, dass Phil hundertprozentig im Trailer mit drin war. Also so in dem allerersten Video, das je für Sendertime gemacht hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du danach noch mal drin vorkamst, irgendwie auf dem Sender. Bei Pesht, bei dir weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass.
Ich glaube, ich war mal bei Sendertime mit irgendjemand anders zusammen. War ich mal da?
Ja, kann gut sein. Ich weiß, es waren so viele Leute. So, das
ja, ihr habt ja praktisch alle durchgenudelt. Alle von Mediakraft und dann noch andere. Noch genau. Zusätzlich.
Genau, also da ist eigentlich ist da jeder mal irgendwie irgendwo irgendwann drin vorgekommen. Und dann war aber tatsächlich das lustige Event, dass halt Dominik Porschen den Exit damals gemacht hat und die Firma verlassen hat. Und er war damals der Host des YouTube-Kanals Die Filmfabrik. Und das war ein Kanal, der sich nur mit Filmen beschäftigt und dann ist er da halt auch weg und dann hatte Mediakraft diesen relativ großen Kanal in der Hand und wusste überhaupt nicht, was er damit machen soll. Und dann habe ich halt so ganz selbstbewusst, ich hatte damals einen guten Draht zu dem Programmmanager oder wie auch immer der Posten hieß, und habe gesagt, ey, guck, das habe ich studiert, das kann ich, das weiß ich, das mache ich und lass mich einfach mal ein paar Probevideos machen, das habe ich gemacht und damals wurde ich genommen. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann mach du halt die Filmfabrik fortan. Damals war ich zu einer Zeit, wo es sowas wie Kanalübergaben und Moderatorenwechsel und sowas, das kann nicht funktionieren. So, mir haben auch alle Leute gesagt, das kann nicht funktionieren. Aber Jonas und ich haben dann das Ding gerockt, würde ich mal sagen. Und es lief gut.
Ja, so und jetzt sind wir hier. Startschwierigkeiten, aber dann irgendwann hat es funktioniert.
Ja.
Und jetzt sind wir bei so, Cinema Strikes Back.
So gut kann es nicht gelaufen sein, wenn wir jetzt im Podcast von Dieb und Dumm gelandet sind. Kleiner Scherz am Rande. Aber ja, also jetzt ist es tatsächlich schon auch wieder 6 Jahre her, dass wir komplett auf eigenen Füßen YouTube machen.
Geil. Aber also das heißt, du hast, Alpe, du hast über ein paar Stationen, Sendetime und so, du warst ja schon bei Filmfabrik auch mit dabei. Also Sendetime und Filmfabrik war praktisch parallel, oder?
So eine Art.
Und, ja. und Jonas hat vor allem Waititi geschnitten, ne? Mhm.
Genau.
Und wie habt ihr euch dann irgendwie, also einfach nur auf dem Flur
genau.
kennengelernt?
Genau, ja, das war einfach ja. so, wir saßen im gleichen Stock. Das Witzige war auch, ich habe das mal durchgezählt, in den 5 Jahren, die ich bei Mediakraft war, bin ich, glaube ich, 20 Mal umgezogen, weil irgendwie ständig irgendwie jemand entschlossen hatte, ah nein, in dem Raum ist es das. Ah nee, den Raum reißen wir jetzt ab, machen einen großen Raum draus. Oh nein, wir ziehen nach Ossendorf und so weiter.
Ja, das weiß ich auch noch. MK Productions. Und wisst ihr, was auch lustig ist? Marius, der dritte im Bunde, der jetzt gerade nicht da ist, der war ja auch praktisch Waititi-Manager eine Weile. Wenn man das so nennen kann. Aber die Position war so, ja, das ist managed Waititi, das war auch lustig. Ja. Und das war unten, ne, im ersten Stock, das
genau.
weiß ich noch.
Im ersten Stock hat sich's dann getummelt. Und da bin ich dann auch auf Alper gestoßen. Genau. Und aus anfänglichem Respekt wurde irgendwann du Hurensohn.
Wie das so ist bei Freundschaften und so, ne?
Nee, Phil und ich nennen uns nicht so. Ich finde, das geht schon wirklich ein Stück zu weit irgendwie.
Das war, wenn du musst
das bedenken, sonst dass nur die Lochis.
Hero, wenn ich doch bitten darf.
Stimmt.
Ja, das ging halt, man muss auch dazu sagen, dass wir dann irgendwann auch gemeinsam an Sendertime gearbeitet haben und es halt einfach sehr, sehr viel Arbeit in recht kurzer Zeit war. Und dann auch gerne mal, ging es auch schon mal ruppiger zu im gesamten Team, also nicht nur zwischen Jonas und mir. Also halt, wie gesagt, es war nicht immer alles, alles Nostalgie und Schönheit und alles wundervoll.
Und diese Filmleidenschaft, die hat euch quasi da, also seid ihr da irgendwie. Hat euch das dann verbunden oder zu dem Kanal geführt? Oder
zwangsweise?
Nee, schon. Schon.
Also oder wolltet ihr eigentlich immer Sendertime machen?
Nee.
Der Zug ist abgefahren. Also ich habe mich immer sehr für Filme interessiert. Ich wollte ja ursprünglich Regie studieren. Ich habe dann nichts studiert in dem Bereich, aber habe mich trotzdem immer brennend für Filme interessiert. Und dann unterhält man sich und dann haben wir so unsere gemeinsame Leidenschaft da gefunden und dann wurde plötzlich die Filmfabrik frei und ich hatte auch nicht mehr so dieses feste Projekt bei Mediakraft und deshalb konnten wir das dann zusammen machen. Genau.
Ja, es war eigentlich total verrückt, so wie viele Dinge zusammengekommen sind dann, so wie viele Variablen und Zufälle, dass sich das so ergeben hat. Aber so ist das manchmal.
Und jetzt der Kanal Cinema Strikes Back, also. Und man sagt ja irgendwie auch immer, man spricht ja immer von einer Filmleidenschaft, aber heutzutage sind es ja irgendwie, also die Erzählformen sind ja so vielfältig geworden. Und es gibt ja, keine Ahnung, es gibt Serien, die sind eigentlich wie ein ewig langer Film. Mhm. Es gibt, jetzt gerade zocke ich The Last of Us 2 und denke mir, sollte man das nicht eigentlich auch in die Kategorie Film reinpacken?
Ja.
Und keine Ahnung, wie habt ihr da noch so einen nostalgischen, besonderen Bezug einfach zum Film im klassischen Sinne, also 90 Minuten Kino etc.? Oder ist es mittlerweile gar nicht mehr so einzuordnen?
Also ich finde deine Frage total großartig, weil das ein ganz, ganz großes Thema ist, das uns jeden Tag begleitet. Weil auch wir eben nur ein kleines Team sind von 3-4 Personen und wir versuchen ja relativ viel abzudecken und über Themen zu sprechen, die irgendwie viele Leute interessieren. Und es ist halt mit so einem kleinen Team relativ schwierig irgendwie, weil du hast halt, wenn du irgendwie eine Serie besprechen möchtest, dann müsstest du theoretisch alle Staffeln, die jemals in dieser Serie erschienen sind, gucken und dann die Staffel gucken. Und es ist einfach so, diese Menge an Sachen, die man gucken kann, noch an Vielfältigkeit, die es gibt im Medienbereich, die ist einfach so gigantisch, dass man halt einfach nicht hinterherkommt. Und wenn man das irgendwie eigentlich möchte, so den Dingen die Zeit zu geben, die sie eigentlich verdient haben, man kommt da einfach nicht hinterher. Es ist unmöglich.
Ja, und, krass. Ja. Aber genau, was du auch meintest, Ich glaube, da kann ich auch für Alper sprechen, dass für uns so dieses Erlebnis, also so Film im klassischen Sinne, so Filme auf einer Leinwand zu sehen mit vielen anderen Leuten in einem riesigen Saal auf einem bequemen Sitz, das ist dann doch nochmal so eine Spur besser, als wenn man die Filme zu Hause schaut oder mal ein Spiel zockt. Das ist alles ziemlich cool. Aber einfach so dieses Erlebnis, auf so eine riesige Leinwand zu schauen, finde ich.
Ja, ich glaube, wir alle sind noch.
Macht das für mich nochmal so ein Ticken besonders.
Ja, ich glaube, wir alle sind halt Fan von diesem Kinoerlebnis. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube auch, also gerade sind wir total geschädigt, weil wir jetzt seit einem Jahr Lockdown eigentlich Kino kaum bis gar nicht genießen können. Und ich glaube, das wird nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Menschen auch wieder so volle Pulle zurückkommen, dass man auch einfach wieder ins Kino gehen will und einen Film auf großer Leinwand sehen möchte.
Das wäre voll schön, also wenn das irgendwie auch so einen gesellschaftlichen Hype nochmal kriegt nach Corona, weil ich, also auf jeden Fall, mir ist es auch in der Zeit nochmal persönlich irgendwie bewusster geworden. Mhm. Also ich hatte so ein Erlebnis, wo ich im Autokino Harry Potter 4 geguckt habe. Mhm. In Ports, und es war eigentlich so scheiße, Alter, du bist da raufgefahren, dann war es voll windig, dann sind immer diese Scheinwerferabdeckungen vorne so weggeflogen, ich musste raus aus dem Auto in die Kälte, das wieder drauf machen, die Scheiben sind beschlagen, man konnte den Film nur so zur Hälfte irgendwie sehen und die ganze Zeit lief alles schief und ich dachte mir, Alter, zu Hause könnte ich den einfach auf meinem Beamer in meinem Bett gucken und es wäre so 10-mal besser, aber trotzdem mache ich mir die Mühe, einfach nur für dieses Erlebnis, ich gucke das gerade mit anderen Menschen zusammen.
Ja, das ist wie so ein unmotivierter Handjob, ne? Es ist so besser als nichts, aber jetzt auch, es ist irgendwie doch nicht so das Wahre. Weil es war bei mir,
genau,
das war.
Ein Handjob ist halt viel einfacher umzusetzen, viel bequemer. Ja. Aber irgendwas fehlt.
Ja, genau. Also bei mir war es halt auch echt genau dasselbe. Ich habe jetzt aufgrund der Lockdowns auch zum ersten Mal in meinem Leben das Autokino ausprobiert und das dann auch gleich 2-3 Mal. Und es war wie so Methadon. Es ist so, es ist nett, es ist cool, es ist ein Erlebnis, man kommt raus und so, es macht Spaß, aber es ist halt nicht Kino.
Ja.
Ist dann irgendwie doch was anderes.
Das ist ein bisschen wie Mediakraft. Man vermisst es, aber man braucht es jetzt auch nicht nochmal.
Ja, genau.
So wird das irgendwann mit Corona sein. Ja. So schöne Analogien, ja. Corona, genau, Corona wird genau so sein. Es wird so sein, hey, irgendwie war es schön, aber brauche ich nicht nochmal.
Oh, ja. Also,
was?
Ja. Ich finde den Gedanken auch interessant, dass einfach im Moment, also vielleicht einfach auch, manchmal denke ich mir, es wird auch einfach zu viel produziert, um noch so richtig in einer Sache so hypen zu können, wie in dieser Anfangsphase von, keine Ahnung, als dann Serien neu rauskamen oder so. Mhm. Also habt ihr da auch so inhaltlich umgestellt oder müsst ihr da irgendwie inhaltlich dann mitgehen auf eurem Kanal?
Also jein. Also wir haben schon auch, ich glaube, das macht ganz viel von unserem Kanal aus, dass wir das eben auch leben, diese Filmliebe und auch die Liebe fürs Kino. Und wir sprechen auch, wir haben zum Beispiel überhaupt keine Bedenken. Wir versuchen immer eine gesunde Mischung zu finden aus modernem Kram, also Sachen, die gerade frisch rauskommen, aber auch über alte Filme zu sprechen und teilweise auch über sehr, sehr alte Filme zu sprechen, über unsere Lieblingsfilme und die Filme, die uns geprägt haben. Und ich glaube, diese Leidenschaft kommt, glaube ich, bei den Leuten auch an, dass wir das auch nicht irgendwie nur vorspielen, sondern dass das wirklich da ist. Oder was sagst du, Jonas? Also für mich macht das nämlich ganz, ganz viel von unserem Kanal auch aus.
Ja, das ist, was du sagst. Also kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ja,
aber wir haben auch eh vor, jetzt in den nächsten Wochen eigentlich nur noch über Almania zu sprechen und nicht über nichts anderes mehr.
Ja, man muss dazu sagen, ihr seid ja auch.
Aber lasst uns das am Ende
auch bei Funk.
Bitte?
Ja. Ihr seid ja auch bei Funk, also euer Kanal ist auch bei Funk. Es hat jetzt überhaupt gar keinen Zusammenhang jetzt, aber ich meine, danke Funk dafür. Nein, Quatsch.
Was ist denn euer Lieblingsfilm?
Wenn man einen nennen müsste.
Das ist fiese Frage.
Das ist super, super fiese Frage.
Ich finde das, bevor du das beantwortest, ich finde das so eigentlich, ich hasse ja Top-Listen. Habe ja letztes Mal bei den Serien schon gesagt. Aber ich finde es noch schwieriger, was ich auch scheiße finde, ist, man müsste eigentlich sagen, wann ist diese Top-Liste entstanden? Weil ich finde zum Beispiel, ich hab letztens nochmal irgendwie, keine Ahnung, was war das? Einen mega alten Film gesehen, dann dachte ich mir, oh fuck, das war ja früher mein Lieblingsfilm. Wisst ihr, was ich meine? Dann dachte ich mir, wie will ich das beantworten eigentlich? Aber total. So, jetzt, Alper, was ist dein Lieblingsfilm?
Ja, okay, wenn ich einen Lieblingsfilm nennen müsste, das ist der Film, den ich immer nenne, weil das der Film ist, der mich am meisten geprägt hat, so in meinem Leben, ist Uhrwerk Orange tatsächlich. Von Stanley Kubrick.
Clockwork Orange.
Ja.
Okay.
liebe ich
krass,
das irgendwie.
Das ist ja doch, das ist doch so ein richtiges Filmkritiker-Klischee.
Ja, natürlich. Das sagt er jetzt nur, weil es voll geil ist.
Ja, ja, aber das ist halt, also ich sag das, ich sag den, weil das wirklich, als ich so 14, 15 war, ich habe die Geschichte auf unserem Kanal auch schon öfter erzählt, das war tatsächlich der Film, der mir so, den ich damals so oft geguckt habe und der erst bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat und mich auf den Gedanken gebracht hat, überhaupt erst auch später beruflich mal vielleicht was mit Film zu machen. Das war der Film, das war der Ausgangspunkt. Heute würde ich nicht sagen, das ist der beste Film, der je gemacht wurde oder seitdem habe ich keinen besseren Film mehr gesehen, das würde ich gar nicht sagen. Aber so ganz persönlich, ne, so tief im Herzen hat dieser Film bei mir einen ganz, ganz, ganz besonderen Platz. Deswegen nehme ich immer den.
Also nicht glaube, Avengers Endgame oder so.
Nein, aber auch das, also ich würde schon gerne mal wieder irgendwie einen Film aus dem MCU oder sowas mal wieder auf der Leinwand sehen. Da hätte ich auch schon echt wieder Bock drauf.
Mhm. Also Clockwork Orange bei Alper und Jonas?
Ich glaube, früher hätte ich Fight Club gesagt, aber umso mehr ich mich damit beschäftige, ich habe eine sehr lange Geschichte mit Der Herr der Ringe und mit Der Herr der Ringe die zwei Türme im Speziellen. Also das würde ich jetzt sagen, weil genau, man wächst halt damit auf, man liest die Bücher und jetzt machen wir auch ganz viele Videos zum Thema Herr der Ringe und umso mehr ich in diese Materie reinsteige, umso genialer
finde ich. Mehr Klicks kommen auf den Kanal.
Genau, Klicks kommen.
Herr der Ringe, wer beschäftigt sich nicht gern mit Herr der Ringe?
Ja, genau. Und jetzt kommt halt auch
reinflattern.
Ja, Jonas, ich habe die zwei Türme vor 4 Tagen gesehen.
Geil! Aber in der Extended-Fassung oder in der Kinofassung?
Ja, in der Extended-Fassung. Okay. Ich habe alle 3 Teile nochmal in der Extended-Fassung mir reingeballert.
Ja, das an ist einem so Tag?
Näher an 3.
Okay. Ja, das ist auch so ein jährliches Ritual von mir. Mindestens einmal im Jahr muss das sein. Ja. Aber genau. Und ich freue mich schon sehr auf diese neue Herr der Ringe-Serie von Amazon. Aber ich habe da so ein bisschen Angst. Natürlich.
Aber jetzt ja. Also mich würde das aber jetzt auch bei euch interessieren, ne? Genau dieselbe Frage.
Okay. Also sind. Phil und ich wollen ja noch mal eine Folge machen, wo wir nur über Lieblingsfilme sprechen.
Aber dein Lieblingsfilm kannst du trotzdem verraten.
Ja, mein Lieblingsfilm tatsächlich.
Stromberg der Film.
Bitte?
Stromberg der Film, oder?
Ah, nee, aber guter. Nee, meiner ist tatsächlich Contact mit Jodie Foster.
Okay.
Krass. Robert Zemeckis Film. Ich liebe den Dude und dieser Film hat mich so krass irgendwie. Ich finde, das ist so ein perfekter Film. Der ist Popcorn, hat aber auch so krass, wenn man so drüber nachdenkt. Da ist so viel Background eigentlich auch drin. Und dann noch eins der krassesten astronomischen Ereignisse ever der Menschheit sind da so mit verwoben. Das ist die Frage um Glaube und Wissenschaft. Ey, der Film ist eigentlich perfekt, einfach perfekt. Und er hat so einen geilen Einstieg, als Jodie Fosters Charakter am Anfang, als sie ein kleines Mädchen ist und der Vater da zusammenbricht. Wisst ihr, welche Stelle ich meine?
Ja, doch.
Da ist ein Effekt am Anfang, Kameraeffekt, ein Kamera, so ein
Trick,
der halt so besonders ist und vielen gar nicht auffällt. Und ich habe mir sogar dann angeguckt, wie man den macht, weil ich war so, Alter, wie macht man den? So ein Typ hat es nachgestellt, perfekt. Ja, also Contact wär's bei mir. Phil, was wär's bei dir?
Haben wir Contact zusammen Stoned in Amsterdam gesehen?
Phil, ich habe ihn vielleicht gesehen. Du hast ihn gefühlt und wolltest auch Contact aufnehmen.
Ja, irgendwie zu Gefühl kommt da hoch. Mir kommt vor allem Gefühl hoch bei dieser Geschichte mit der Kamerafahrt, weil ich glaube, du hast mir genau dasselbe erzählt und dann genau erklärt, was sie da gemacht haben und so.
Dass du das noch das irgendwie weißt. Ja, es kann sein, ich weiß es nicht, aber...
Ja, aber Pesch, genau das ist es halt. Genau das ist es. Also egal jetzt, um welchen Film es geht, um welchen Kameratrick es geht, es geht halt genau um dieses Gefühl, dass man halt dann doch eben dieses bisschen mehr wissen möchte, was zur Hölle haben die da gerade gemacht und wieso, wie sind die auf diese Idee gekommen und wie funktioniert das und was löst das in allen Leuten aus und so weiter. Und genau diese Faszination dafür, wie sich das so alles zusammensetzt, das hat halt dazu geführt, dass wir jetzt so einen Kanal wie Cinema Strikes Back machen.
Aber wie ist es denn, könnt ihr eigentlich Filme noch genießen oder habt ihr so ein professionelles Auge drauf, so ein ekelhaftes? So wisst, kennt ihr das? Ich hab manchmal so richtig ekelhaftes, wo ich meine Freundin und dann sage, ah, hier ist da haben sie hier, die ist wieder, ne? Also da haben sie aber, ja, das ist ganz doof, weil, also, ah, hier. Kennt ihr das? Ey, ja, ekelhaft bei mir manchmal, ich kann das manchmal nicht abstellen.
Also ich finde, bei mir ist es so, die Hochs wurden höher und die Tiefs wurden tiefer, so ein bisschen. Also so richtig geile Filme kann man noch viel mehr appreciaten und so richtig schlechte Filme hasst man noch ein Stückchen mehr als früher.
Geil, das ist geil. Das ist eine geile, ist eine geile Erklärung.
Ja. Bei mir ist es nämlich ähnlich. So, gehe immer dann, wenn es dann doch, also keine Ahnung, wenn wir so im, wenn wir jetzt mal abseits von Corona sprechen, man sitzt ja dann doch relativ oft in Pressevorführungen und guckt Filme und so. Phil hat ja auch schon mal mit mir zusammen in einer gesessen, das daran erinnere ich mich auch noch gern zurück, weil der Film so auch hervorragend war, nämlich Swiss Army Man. Ganz, ganz großartiger Film.
Daniel dann, Radcliffe furzt, ist die Zusammenfassung.
Genau.
Und aber er ist wirklich ist großartig gewesen, richtig und, gut.
Und dann sitzt du halt die ganze Zeit in diesen Pressevorführungen und kriegst halt doch dann immer wieder die ganzen Klischees mit und Filme, die immer wieder das Gleiche machen. Und dann freust du dich halt umso mehr, wenn da so ein Film daherkommt, der komplett anders läuft und dich wirklich noch zu überraschen weiß. Und das, wie Jonas sagt, dadurch weiß man die guten Filme noch mehr zu schätzen. Aber dann das, den Einheitsbrei dann natürlich auch weniger.
Ist euch da eure eigene Nerdigkeit auch bewusst? Also, dass ihr quasi sagt, vielleicht ein Film, die Leute, die sich nicht so sehr mit der Materie beschäftigen, jetzt viel mehr feiern würden als ihr. Also, inwieweit fließt es in eure Wertung ein? Oder sagt ihr, unser Anspruch ist, wir bewerten das einfach immer so, wie wir das einfach persönlich empfinden?
Das trifft's, glaube ich, schon ganz gut. Also, ich habe da noch nie irgendwie versucht, mir ein Blatt von Mund zu nehmen oder sowas. Also, ich glaube schon, dass uns so ein bisschen diese Nerdigkeit auch bewusst ist, weil wir alle drei auch so irgendwie so ein bisschen so einen gemeinsamen Filmgeschmack entwickelt haben. So wie Jonas und ich machen immer Scherze darüber, wie sehr wir den, es gibt einen Filmemacher, der heißt Denis Villeneuve, wie sehr wir den Mann eigentlich, ich glaube, wir würden, wenn wir könnten, sofort eine Statue von dem Mann errichten bei uns im Büro. Ja,
der hat keinen schlechten Film und er macht immer noch bessere Filme.
Ja. Also entwickelt sich schon so ein bisschen so eine eigene Kultur.
Aber ich glaub, habt ihr eigentlich so, habt ihr aber auch, ich glaube, ich kann mich an irgendwas erinnern, aber ich könnte es gerade nicht auf den Punkt bringen. Habt ihr nicht auch mal irgendwie, ich will nicht sagen Shitstorm bekommen, aber irgendwie, wo ihr euch rechtfertigen musstet für irgendeine Kritik oder irgendwas war da mal?
Das kommt hin und wieder vor bei so Franchises, die jetzt viele Fans haben. Und wenn wir da nicht immer so quasi so mit der allgemeinen Meinung mitgehen, dann kommt schnell mal was zurück. Ich glaube, so bei Venom war das mal.
Bei Venom.
Bei Deadpool war das schon. Aber ja.
Ja, also aber so MCU-Sachen.
Genau, das vor
wahrscheinlich.
Allem. Ja.
Wie ist es, weil ihr vorhin bei der Frage Nerdigkeit, wie steht ihr zum Beispiel zu Bright, weil Bright war auch so ein Ding, ne, mit Will Smith. Das war so, Kritiker haben es, glaube ich, gehasst und die Leute haben es gefeiert. Da gibt es auch manchmal gibt's so Filme, die sind so, wenn es, ich glaube, bei Bright war das so, ich bin mir sicher, war es bei Suicide Squad auch so, aber es gibt so Filme, die sind so von den Kritikern voll hoch. Da seid ihr wahrscheinlich auch auf Kritikerseite, oder?
Unterschiedlich, ganz unterschiedlich.
Witzigerweise ist ein Film genannt, wo wir selber so ein bisschen innerhalb von CSB uneins sind. Also ich mochte den sehr und ich glaube, Marius und Alper mochten den nicht so sehr.
Team Marius und Alper, Alter, Brighter, so ein Drecksfilm, sei doch mal ehrlich. Come on, das war doch alles scheiße.
Ich mag den auch gar nicht, also wirklich so gar nicht.
Der hat auch gar keinen Sinn gemacht, sagen wir doch mal, der hat keinen Sinn gemacht, diese Analogie von die unterdrückten Schwarzen in Amerika zu übersetzen in Aliens und in die ganzen die Aliens oder halt diese. Was sind das überhaupt?
Fantasy-Wesen.
Und dann dieses popkulturelle Referenzen auf Dinge, die gar keinen Sinn machen würden, weil wenn es dann so gewesen wäre, wären es jetzt keine nicht Aliens, diese Fantasy-Dinge. Also ich fand den auch scheiße.
Ja, der Regisseur David Ayer, der hat später auch zum Beispiel Suicide Squad gemacht und der hat halt so diesen Fetisch, was so dieses, das ist glaube ich so ein LA-Ding.
Scheißfilme zu machen.
Ja, das auch. Dass die alle so diesen gleichen Look haben und alle so übertätowierte, so leicht kriminell aussehen, das ist so sein Stil. Und da muss man halt, ich weiß nicht, ob man das ist besondere. Ja. Aber ich bin auch wirklich kein Fan von dem Film. Aber das kommt auch immer wieder vor. Wir hatten zum Beispiel lustigerweise auch den Fall Ready Player One, der Film von Steven Spielberg. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der so in der VR-Welt spielt. Mhm. Da waren alle drei Meinungen vertreten bei uns im Team. So, es gab Jonas, der den auch ganz gut fand, sehr unterhaltsam. Ich fand den grottenschlecht. Und Marius war so in der Mitte, so, ja, kann man sich mal geben.
Wird das auch mal emotional, wenn ihr darüber diskutiert?
Im gesunden Maße, glaube ich.
Ja. Wie weit geht das?
Hurensohn!
Ja.
Also ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch? Also weil wir podcasten jetzt schon seit Jahren jede Woche und das ist teilweise so, teilweise kennen wir uns schon zu gut, ja, dass wir hin und wieder auch mal wirklich ganz gezielt auch mal wieder Abstand nehmen und auch mal nichts miteinander machen, um uns dann wieder irgendwie, wie ist das bei euch? Ich mach doch jetzt, also ihr beide seid doch jetzt auch seit Jahren unzertrennlich.
Ich habe Phil seit 2 Wochen nicht gesprochen.
Ja.
Und ich habe zwischendrin wollte ich irgendwie ihm noch schreiben, da habe ich gedacht, ey, lass den Jungen mal jetzt in Ruhe. Ohne Scheiß.
Weil ich wusste, ich glaube, es geht gar nicht anders. Also bei kreativer Zusammenarbeit brauchst du auch hin und wieder Abstand. Weil ich finde, du kannst das Emotionale nicht komplett rausrechnen. Ja. Also ich weiß auch jetzt am Ende bei dem, wenn ihr dann Almania roastet, ich werde einfach da sitzen und immer sagen, okay. Aber ich muss danach kurz das alles nochmal verarbeiten. Weil ich weiß nicht, als Künstler, selbst wenn du das Feedback komplett konstruktiv vorträgst, du willst doch, dass die Leute dein Zeug irgendwie gut finden. Du willst es doch einfach. Mhm. Und ich glaube, also auch bei Pesh und mir, wenn keine Ahnung, wenn wir mal irgendwann habe ich ihm mal eine Idee gepitcht, genau, da war ich unter der Dusche gestanden und aus irgendeinem Grund, Trump wollte gerade Waffen erlauben für Schüler und Lehrer. Und dann hatte ich so einen Trap-Song im Ohr, Teachers getting guns, everybody's getting guns. So, dass Trump halt so einen Trap-Song singt und ich fand die Idee großartig und erzählt es Pesh und everybody's getting guns und so. Und ich mache ihm das vor und der Pesh lacht so. Ach, du meinst es ernst, oder was?
Ja, und zwischen Lachen und meinst du es eigentlich ernst, sind halt einfach so 15 Sekunden vergangen, weil da einfach nichts mehr kam. Das war so.
Ich glaube, ich habe einfach aufgelegt dann.
Ja. Das kann auch sein, ja.
Okay, schön. Tschüss.
Boah, ich kann das so hart nachfühlen, weil wir halt genau dasselbe Thema auch bei uns hatten. Ne? Auch wir wollen eigentlich noch viel mehr, also wir starten auch noch nebenbei, neben diesem Filmgeschichte starten wir auch noch weitere Kreativprojekte und da ist es auch öfter mal so, dass ich dann irgendwie was vortrage und dann die Leute die anderen beiden fragen, ey, so, ey, wie findet ihr das? Und dann kommt halt eventuell, ja, ne, immer dieses Und das kann einem so richtig, das ist so, das wirkt wie so eine Kleinigkeit, aber wenn man, keine Ahnung, scheinbar so ein Typus Mensch wie Philipp und ich ist, dann das kann einem so richtig den ganzen Tag versauen. Und zwar bis man dann wahrscheinlich noch den nächsten Morgen und den nächsten Tag.
Ja.
Wir haben das einfach mal. Total.
Übrigens mein Leben und Jonas Leben und Tag auch, übrigens. Ja.
Aber das ist ja auch so. Ja, das geht in beide Richtungen. Das ist umgekehrt genauso. Also auch mit Pesh. Mhm, ja. Und dann haben wir teilweise auch so Diskussionen, wo es dann heißt so, ja, aber es ist der Tonfall.
Wollt ihr wissen, was für eine Lösung wir da entwickelt haben für
euch? Ja, unbedingt. Wir haben auch einen, der ist Ralf.
Ralf? Der geht dazwischen, oder was?
Ja, mein Manager, der hält uns dann manchmal auf Abstand.
Ach so, ich dachte, das wäre eine fiktive Person, die euch irgendwie dann vorstellt. Als geil. Mediator.
Braucht ihr auch einen Ralf zufällig?
Nee, wir haben tatsächlich eine sogenannte, wir nennen das Bewertungsmatrix, so richtig Allmann.
Oh Gott, da kann ja auch nur so ein allmannisierter Türke draufkommen, Alter.
Natürlich, aber hallo. Aber nee, also bei uns hat das einen riesen Unterschied gemacht, so dass man jetzt tatsächlich absolut verpflichtet ist, so, du kriegst wirklich Anschiss und Ärger und eine Strafe, wenn du es nicht machst. Du musst, wenn du so eine Idee bewertest, das in 4 Kategorien einteilen. So, was dir an der Idee gefällt, dann, was du verbesserungswürdig findest und nicht, was du schlecht findest, weil es muss ja natürlich positiv, ne? Aber so ist im Prinzip auch nur Codesprache. Das dritte ist so, ich habe noch folgende Idee. Und das vierte ist, das habe ich nicht verstanden. Aber seitdem wir so unser Feedback wirklich nur ausschließlich in diesen 4 Kategorien vergeben, läuft es irgendwie viel entspannter. Niemand ist mehr eingeschnappt oder so sonst was.
Also ja, sonst ist ja oft bei Feedback so, dass man nur so sagt, ah, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen. Aber man sagt ja nie so, boah, ich find's voll geil und das und das und das und das und das und das stimmt. Sondern man hört meistens halt immer nur die negative Seite.
Ist das so? Und was sind jetzt diese 4 Kategorien oder wie läuft das in der Praxis ab?
Also das ist wirklich so, wenn ich zum Beispiel jetzt zu Jonas gehe, ey, guck mal, ich habe folgende Idee für was auch immer, dann ist Jonas quasi in der Verpflichtung, dazu haben wir uns alle bereit erklärt, zu schreiben, was ihm daran gefällt, was ihm daran nicht gefällt, Nummer 2. Mhm. Also Nummer 1 ist, was ihm gefällt, Nummer 2, was ihm nicht gefällt, Nummer 3, was er noch für einen Verbesserungsvorschlag hätte, ganz konkret. Mhm. Und das 4. ist, was er nicht verstanden hat an der Idee. So.
Oh, geil.
Ließ dich nur noch in diesen 4 Kategorien zu unter. Das hat irgendwie, das wirkt wie so Allmann-Quatsch, aber es ist wirklich, es funktioniert wirklich. Es ist,
also ja, Phil und ich haben ein bisschen das Persönliche raus, dadurch, genau, dass quasi das Nicht-Gefallen ist ja part of your job jetzt, das auch zu sagen.
Also genau. Phil und ich haben Punkt Nummer 4 und dann Punkt Nummer 1. Verstehe ich nicht und finde ich auch nicht gut. Nee, Spaß. Ja. Nee, mittlerweile haben wir sowas ähnlich. Wir haben also schon länger schon so ein bisschen sowas, wo dieses, also ich nicht jetzt auf die Art, aber ich habe mir zum Beispiel voll angeeignet, war auch nicht so ganz einfach, halt, ja, also diese Kritik nicht nur so ein, was ich nicht dran gut finde, sondern was ich auch selber damit reingeben würde und auch unabhängig davon, ob es mir nicht gefällt, was ich da so an, ich will nicht sagen Gutes raus, sondern es einfach konstruktiver zu halten. Das habe ich mir so richtig krass angewöhnt. Also ich weiß nicht, ob es immer klappt, aber ich weiß, dass ich das so voll, dieses Denken schon voll umgestellt habe. Aber vielleicht machen wir wirklich mal nach dieser Liste, dass jegliche Art von Spaß und Menschlichkeit rausfällt aus der Arbeit, Alter.
Ich finde es gerade super lustig.
Das Phil, ich möchte dir etwas pitchen und dann so eine Tabelle vor einem. So,
okay. Yeah.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall sehr funny, dass wir mit Filmkritikern darüber reden, wie man konstruktiv mit Kritik umgeht. Das ist auf jeden Fall irgendwie geil.
Ja.
Ja. Ist das denn auch ein Prozess in eurer Arbeit, den ihr da dann auch verfolgt? Oder ist es da einfach nur?
Ja, volle Pulle. Also wir haben sogar, also wir haben ja mittlerweile auch sogar Angestellte und Angestellten. Wir haben das tatsächlich so in diese unsere gesamte Firmenidentität so mit reingenommen. Das ist tatsächlich für jeden jetzt mittlerweile
geil.
Pflicht. Und das ist halt, also das macht, also wir haben bisher auch extrem positives Feedback dazu zurückbekommen, weil irgendwie sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Weil ich habe zum Beispiel auch mal für mich und auch für alle anderen irgendwie festgestellt, irgendwie haben wir nie gelernt, auch mal uns gegenseitig zu loben. So. Das ist so, voll oft kommt eine Idee, die ich eigentlich zu 99% irgendwie super finde, aber dann gibt's halt vielleicht die ein, zwei Sachen, die ich nicht dran gut finde. Dann ist es aber trotzdem so in der Kommunikation, dass man dann irgendwie nur die ein, zwei Sachen dann, also die Sachen, die man nicht voll gut findet, direkt aufzählt. Und so alles, was daran eigentlich gut ist, ist dann irgendwie so, man spricht nicht darüber.
Das ist ein mega guter Punkt. Das ist ein mega guter Punkt, den habe ich mit Phil auch oft, ja.
Ja.
Wo ich selber merke, dass ich eben dieses weil ich denke mir zum Beispiel, eigentlich ist es cool, aber das kommt mir gar nicht über die Lippen vielleicht, sondern denken, ja, was ist das Problem an der Sache?
Genau.
So, obwohl es eigentlich zu vielleicht 85% cool ist, sondern man sich dann nur auf diese Dinge fokussiert. So.
Ja.
Aber ist es nicht irgendwie auch eine Berufskrankheit? Also ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich meine eigenen Sketche angucke. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, die nicht mehr alleine zu gucken, weil ich sie immer nur scheiße finde, wenn ich sie alleine gucke. Und ich finde sie erst dann gut, wenn ich sie mit jemand anderem gucke und der lacht halt über Stellen. Und plötzlich denke ich mir, okay, diese Stelle ist lustig. Aber ich mache halt einfach seit fucking, weiß nicht, 15 Jahren Sketche.
Ja.
Und ich finde persönlich oft Sachen dann einfach nicht mehr so lustig. Man ich glaub, kann die das, einfach nicht mehr so lustig
aber das
finden.
Ist doch vielleicht sogar ein gutes Zeichen, das doch zeigt, dass du dich vielleicht einfach auch weiterentwickelst. So, wenn du irgendwie Sachen anguckst, die ein Jahr her sind und du das immer noch so richtig geil findest und das ist das Beste, was ich je gemacht habe, dann heißt das doch auch irgendwie im Umkehrschluss, dass du dich nicht weiterentwickelt hast. Also von daher ist es doch genau das vielleicht was Gutes, dass man sich nicht mehr ohne so ein komisches Gefühl selbst betrachten kann. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, ja, das stimmt schon, ja. Aber da ist, also ich habe das nämlich bei Comedy, dass ich mir dann oft auch so reflektiere, im Sinne von, dir muss auch klar sein, dass du immer mehr abnerden wirst in diesem Bereich. Also ich persönlich feiere halt irgendwie bei Stand-Up mittlerweile Andrew Schulz, der einfach so den krasseste Impro-Comedy, aber auch auf einem Härte-Level macht, wo jeder Außenstehende sagt, es ist doch einfach nur ein Wichser, der Leute beleidigt. Ja. Und erst wenn du so richtig jazzig an Comedy rangehst, denkst du dir halt, okay, I see what you did there und das ist wirklich lustig.
Ja.
Und du bist kein Rassist, sondern du machst hier gerade Comedy. Aber das ist halt schon so ein Nerd-Level-Stand-Up-Comedian, wo ich dann irgendwann gelandet bin. Und auch was so Comedians halt, hier kennt ihr Man on the Moon, den Film? Bestimmt, ne? Mit
Jim Carrey.
Und ja. Er spielt, mir kommt gerade der Name nicht von dem, Andy Kaufman?
Andy Kaufman, ja.
Genau, Andy Kaufman. Und Andy Kaufmans Comedy war halt so meta, dass er halt zum Beispiel einfach gesagt hat, er fände es total lustig, wenn er Klassiker der amerikanischen Literatur auf seiner Stand-Up-Tour vorliest, statt Stand-Up zu machen und dann schaut, wie lange die Leute bleiben. Ja. Und dann hat er halt The Great Gatsby vorgelesen, irgendwie 4 Stunden und am Ende waren nur noch 3 Leute da, die ihn ausgebuht haben und dann hat er gesagt, das ist Comedy, Leute. Das ist Comedy. Und das ist ein Level, das ich nachvollziehen kann, aber wenn ich es halt machen würde, dann
Ja.
Voll, weißt du, was, kommen halt auch nur noch drei Leute.
Weißt du, was Louis C.K. mal gesagt hat im Interview? Das hat mich so richtig geprägt. Also das habe ich nie vergessen. Der hat mir erzählt, dass er, als er gerade angefangen hat mit Stand-Up und halt immer besser werden wollte, der hat irgendwann den Schlussteil von seinem Programm, was ja eigentlich das Highlight ist und also das Lustigste, was er in seinem gesamten Programm geschrieben hat, dass er den dann bei den weiteren Stand-Up-Auftritten extra an den Anfang genommen hat, um sich mit dem Rest des Materials, weil er sich halt steigern muss. Das muss er dann, dieses Zeug, das eigentlich unlustiger ist, das muss er aber irgendwie hinbekommen, lustiger. Und so hat er sich halt immer wieder gesteigert und gebessert und gebessert.
Also sich so selber unter Druck gesetzt quasi.
Genau.
Okay.
Und das ist vielleicht auch so eine Erklärung, warum er meiner Meinung nach somit einer der besten Stand-Up-Comedians ist, die es gibt. Aber, ja.
Wie ist es eigentlich bei euch? Was bringt euch denn dazu, oder wieso sollte man eure Meinung ernst nehmen, sagen wir es mal so. Also was befähigt euch zum Filmkritiker und Serienkritiker?
Wow, Alter, das ist auch eine Frage. Verdammt gute Frage.
260.000 Abos!
Können nicht lügen! 269. Nee, aber also, was ich meine ist natürlich... Also glaubt ihr, ihr habt das wirklich das Zeug so dafür, wenn ihr euch selber so zuhört?
Nee, ich sehe das, also ich sehe das so.
Es ist einfach so persönliche Meinung, ist es halt, ne? Also ich, ja, oder erzählt mal, was ich drauf hinaus will, ist, zum Beispiel Rezo hat ja Tubo, Zerstörung von Tubo und eben allen Musikkritikern so mal in den Raum geworfen. Und das ist ja auch, ich finde, sehr umstritten, also Rezos Meinung in dem Fall. Mhm. So, was befähigt einen Tubo, seine Referenzen oder was, dass der darüber sprechen kann? Oder halt auch die ganzen anderen. Wo befindet ihr euch da auf der Range? Was denkt ihr? Sagt ihr einfach, hey, das ist halt unsere Meinung und fertig? Oder?
Also ich verstehe voll, was du meinst, weil ganz oft kommt so diese Denkweise von wegen, der ist Kritiker, die ist Kritikerin, das sind die nur, weil die selber eigentlich gerne irgendwie Filme machen wollen, das aber nicht können oder mach's doch besser und sowas. Mhm. Ich glaube, es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und Paar Schuhe. So. Ein guter Filmemacher kann nicht automatisch gut über Filme sprechen, sie bewerten, sie einordnen und irgendwie in einen Kontext stellen. Genauso muss ein Kritiker aber auch nicht irgendwie ein Filmemacher sein. De facto ist es halt so, YouTube ist eine freie Plattform, da kann wirklich jeder ausnahmslos ein Video online stellen und einen Film besprechen. Leute machen das auch. Und bei uns hat sich halt so ergeben, dass bei uns ein paar mehr Leute gucken als halt bei anderen. Und so hat sich das halt irgendwie dann ergeben. Und ich bin natürlich sehr froh darüber, aber ich habe jetzt nicht diese arrogante Denkweise, nur meine Meinung zählt und nur das, was ich sage, ist gesetzt. Nee, also das wäre schon ziemlich arschig, wenn ich so denken würde.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde ich finde euren Kanal echt cool. Ich gucke da immer wieder drauf. Ich gucke da immer drauf, wenn ich einen Film geguckt habe, dann gucke ich, ob ihr den schon irgendwie auseinandergenommen habt. Ich weiß nicht warum, nach jedem Film, den ich schaue, auch wenn er scheiße war, gerade wenn er scheiße war sogar, gucke ich immer so ein bisschen rum. Was sind die Meinungen von anderen und auch von Kritikern und von auf IMDb auch und so. Also ich gucke mir das dann immer an, irgendwie interessiert das mich.
Dann musst du
wahrscheinlich,
mal,
wahrscheinlich auch so ein bisschen um sich selber hast du recht gehabt, ne? Weil das ist scheiße.
Aber dann
weißt du eben nur alles rum.
Dann musst du mal Alpers Kritik zu Emoji der Film anschauen, weil er hat den Film, er hat schon mal eine Kritik dazu gemacht und Anfang des Jahres hat er den Film nochmal geschaut und nochmal eine Kritik dazu gemacht.
Ja.
Hattest du da nicht gerantet? Bei irgendeinem hast du es nur gerantet.
Das ist vielleicht mein größter Hassfilm. Also ich finde den wirklich, also ich hasse den. Das ist wirklich, da wird's emotional. Da kann ich irgendwie mich nicht dagegen wehren. Das ist so, ich habe Albträume von dem Film. Ich habe den damals im Kino gesehen, in der Pressvorführung, bin raus und war verändert. Und ich habe plötzlich so eine Emotion von Filmhass in mir gespürt. Das kam wirklich nie wieder. Ich meine das ernst. Also das ist ein Film, in dem für Kinder ausgelegt, der hat eine super fragwürdige. Was heißt fragwürdig? Die ist nicht fragwürdig. Fragwürdig heißt so, als könnte man auch dafür. Die ist einfach scheiße. Die Botschaft ist scheiße, die Witze sind scheiße, da werden Sachen wie behindert werden da offen gesagt. Ne? Also, das ist hier behindert, sagt wirklich die eine Figur. Aber mal, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Genau, also ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht
mehr. Nein, rante bitte weiter, ich fand das gut. Kannst du bitte auch Sausage Party mit da in dieses Filmding nehmen? Ich hasse Sausage Party, ist noch schlimmer als dem. Ja, komplett. ich will einfach noch gern mit Leuten ranten über Filme. Ich glaube, ich mache noch so einen Kanal auf, wo ich nur rante.
Aber genau das ist es halt so. Ihr kennt das doch bestimmt auch, wenn ihr so früher mit, oder auch jetzt noch, mit irgendwie mit 3-4 Leuten ins Kino gegangen seid und dann danach so dieses typische Treffen vor dem Kino, so die 1-2 Leute, die rauchen, du hast noch vielleicht dein Getränk in der Hand und dann redet man so über den Film. So, das fand ich geil, wie fandest du Brad Pitt, wie fandest du das, wie fandest du das? Also ich fand den super scheiße. Und so diese Atmosphäre und dieses Quatschen ist meiner Meinung nach so, unser Kanal ist nur eine Erweiterung dessen. Und ich glaube, viele Leute, also die Nachricht kriegen wir auch extrem oft. Und das ist so die Nachricht, die mich immer so wirklich, wirklich, wirklich glücklich macht, die mir so richtig einen Tag versüßen kann, ist so Leute, die dann schreiben, durch euch habe ich völlig neue Filme kennengelernt und auch so einen ganz neuen Blick auf die Filmwelt erhalten. Und das sind dann teilweise, das sind Leute, die sind so 17. Und das sind so die ich will euch noch eine Situation, die sich so ereignet hat. Ich saß hier in Köln mal in der Bahn, war es glaube ich, Bahn oder Bus. Und ich saß, war irgendwann gegen Abend. Es war so ein Vierer, den ich komplett für mich alleine hatte. Und neben mir waren Vierer, wo so 3 Jungs gesessen haben. Die waren so 15 vielleicht, ne? Mhm. Und die haben halt so, die kamen gerade aus einem Markt für Elektrosachen. Und haben sich halt so DVDs und Blu-Rays gezeigt, so was für Filme, die sich geholt haben. Mhm. Und das waren halt hervorragende Filme, also wirklich durch die Banken. Teilweise Filme aus den 50ern oder sowas, wie die 12 Geschworenen hat der eine gekauft. Und so. Das war völlig für mich so eine völlig surreale Situation. Mhm. Und die haben mich dann auch erkannt, ne, und mir dann auch gedankt. Und das war so das erste Mal, dass ich das wirklich so live mitbekommen habe, dass Leute, also es waren wirklich Kids, die wir geprägt haben. So, und das ist nicht zu knapp.
Ja, wie wir früher. Das sind wir vor 10, 20, wie auch immer, vielen Jahren gewesen.
Genau. Und das war so für mich so eine völlig surreale Situation. Also da war ich echt fast zu Tränen gerührt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nice. Die haben die haben dich gesehen und dann extra diese Dinge rausgeholt.
Genau.
Hier Clockwork Orange.
Genau. Ja. Naja, nee, also das macht was mit einem. Das ist schon echt, das sind die schönsten Momente. Und vor allem, dann kommen auch noch Leute an, wir erhalten E-Mails so von wegen euch studiere ich jetzt Regie in, weiß ich nicht, oder Kamera oder sowas. Und dann sind auch, boah, krass. Boah, okay. Boah, Alter. What? Ja.
Voll schön. Schon, ja. Ich muss gerade dran denken, dass ich bei Almania beim Dreh eine ähnliche Situation hatte, weil vom Team ein paar übelste Waititi Fans waren und halt damit einfach groß geworden sind und auch deswegen quasi in Film machen reingerutscht sind über uns.
Ja.
Über unsere verrückten kleinen Filmchen und die Jungs aus dem Dorf, die auch einfach Filme machen wollten und es irgendwie geschafft haben. Und ich kann auch super mit der Story relaten, weil das war auch für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, ach okay, das hat ja alles voll Sinn gemacht.
Ja, weißt du, was ich immer dran... Also wenn, stell dir mal vor, du sitzt bei dir zu Hause und zockst und um dich herum stehen 11... Da klingelt bei mir das Telefon. Um dich herum stehen irgendwie 12 Personen. Dann ist das eine riesige Menschenmenge. Warum sollten dir 12 Personen irgendwie zugucken? Wenn du dann aber irgendwie, keine Ahnung, einen Twitcher siehst, der 11 Zuschauer hat, dann denkst du ja auch, boah, das sind aber nicht so viele. So, wenn man das online macht, man vergisst so, dass jeder View eine fucking Person ist mit einem Leben und einem Empfinden und so weiter. Und wenn man das dann irgendwie in der Realität dann auf solche Menschen stößt und die das einem dann auch sagen, dann ist irgendwie der gesamte Hate, alles, was man irgendwie abbekommen hat, für einen Moment so vergessen. Und ich finde echt schön.
Und echt eine krasse, also glaube ich auch für uns was man sich immer wieder bewusst machen sollte. Also ich habe genau das im Negativen auch schon gehabt, dass ich halt irgendwie auf meine Sketche dann Millionen von Views bekomme. Und der Podcast hat irgendwie seine 15.000 oder sonst was regelmäßigen Listener und ich das irgendwie in meinem Kopf schon so als was Kleines gesehen habe. Wo du einfach mal so denkst, Alter, das sind 15 fucking 1000 Menschen,
ja,
die uns eben auch schreiben, dass es für sie einfach schön ist, sich von uns in den Schlaf reden zu lassen.
Ja. Ja?
Ja.
Absolut.
Oder die sich einfach auch was mitnehmen aus den Geschichten, die wir hier miteinander teilen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr schön.
Ja, also man darf so nie den Blick so für das Ganzheitliche verlieren, ne? Also irgendwie für das Gute und für das Schlechte. Und weil man sieht dann ganz schnell nur das eine, glaube ich. Also sowohl im Guten als auch im Negativen. So, wenn da irgendwas gut läuft, dann sieht man nur noch plötzlich das Gute und alles ist geil und alles ist super. Und dann kommt irgendwie so ein Stein wird dir in den Weg geworfen, dann ist plötzlich alles scheiße. Ich glaube, das kann auch schnell passieren, sowas. Bei mir zumindest ist es so.
Absolut. Ja. Ich denke, wir nähern uns auch zeitlich so langsam der Phase, wo ihr über Almania roasten dürft. So, und ich werde dann einfach ganz, ganz still und hör zu und sag, okay, danke für die Kritik.
Oder sollen wir jetzt mal die Matrix testen?
Ja, das wäre eigentlich auch ganz geil. Ja. Wir können auch die Matrix anwenden. Davor habe ich eine Frage noch, die mich irgendwie interessiert, was eure Meinung dazu ist. Und zwar finde ich es einfach voll interessant, deswegen meinte ich auch mit dem, ob es mal emotional wird oder so, dass es überhaupt so ist, also dass wir über die Meinung zu einem Film uns auch so definieren, einander gegenüber. Also ich hatte wirklich Streits wegen solchen Sachen schon, ob jemand einen Film gut findet oder nicht. Oder auch vorhin, wo du meintest, dieses Gespräch danach. Mir ist es auch so wichtig, dass ich mal mit einem Freund, einem guten Freund, voll zu streiten angefangen habe, weil er nach einem Film nicht seine Meinung mit mir teilen wollte. Er hat dann nur gesagt, ja, cool. Und dann war ich so, wie cool. Wir müssen jetzt drüber reden. Wir müssen das tun.
Ja.
Also, was ist eure Meinung, warum uns ein Film so und die Meinung zu einem Film so emotional so am Herzen liegt?
Boah. Das ist eher eine diepe Frage als eine dumme Frage. Ja.
Jetzt wird's deep.
Ja. Ja, aber das ist doch das Wunderschöne an Kunst im Allgemeinen. Also, ich glaube, das ist auch kein Monopol der Filmwelt. Das, ich glaube, man kann sich über Kunstwerke eben, das ist das Besondere an Kunst, dass man sich eben so darüber unterhalten kann.
Ja. Und ich glaube, man will auch ganz oft, dass, wenn man mit einem Freund irgendwie in einen Film reingeht und den richtig feiert, man will halt auch, dass dieser Freund den Film genauso toll findet wie jemand selbst. Also, dass man quasi noch so, dass man noch befreundet sein kann und man merkt, okay, man hat die gleichen Interessen.
Ja, das so ist auch wie bei Musik oder so, ich meine, wenn du oder irgendwas, ne? Also Fußballverein, es verbindet halt einfach.
Ja. Dann und ich glaube auch, das wird Teil von dir. Also gerade so die richtig guten Filme oder die Bands, die du richtig gut findest oder was auch immer, das wird wirklich so bestimmte Dinge werden einfach Teil deiner Persönlichkeit und auch Teil deiner Erlebniswelt. Und ich habe auch das ganz oft erlebt, wenn ich dann mal einen Film irgendwie kritisiert habe, den ich nicht so toll fand, den normalerweise viele Leute total abfeiern, wie zum Beispiel Venom. Da fühlen sich Leute wirklich persönlich angegriffen, so als hätte ich sie beleidigt. Mhm. Und
Bright ist scheiße. Ja,
ja, wahrscheinlich sagt es wirklich was über Menschen auch aus. Also ich erinnere mich gerade daran, dass ich habe diesen Online-Persönlichkeitstest mal gemacht, 16 Personalities. Weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ich kenne den.
Das ist ganz interessant, beruht so. Also ich habe mich auch viel mit Psychologie beschäftigt in den letzten Jahren. Weil ich selber auch in Therapie gehe und es auch so dieses Thema sehr spannend finde, weil ich davon so profitiert habe, glaube ich, und es trotzdem noch so totgeschwiegen wird. Deswegen sage ich es auch nochmal extra. Mhm. ja, und auf jeden Fall dieser Persönlichkeitstest, der beruht auf den Studien von C.G. Jung. Das war so mit Freud so einer der krassesten Dudes in dem Game. Und da ist auch eine Frage, welche Filme man guckt. Also, und das fand ich irgendwie auch interessant. Also, dass es scheinbar wirklich etwas über deine Persönlichkeit aussagt.
Ja.
Und vielleicht wird man deswegen dann direkt so. Mhm. Wenn jemand diesen Film mag, dann heißt das so, ja, dann bist du ja gar nicht der Mensch, den ich dachte, dass du bist. Ja.
Oder sowas. Aber ich kann dir auch zum Beispiel sagen, wir sind ja genau wie du, Phil und Pesch, du ja auch im Prinzip im Funk-Netzwerk. Und Funk, und das wissen viele nicht, hat einen Service, den eigentlich nie, also wirklich nur ganz, ganz wenige nutzen. Das ist, die haben drei Psychologen und Psychologinnen an der Hand, die du quasi in Anspruch nehmen kannst. Du kannst Coachings mit denen machen. Und wir haben das mal mit einem versucht, beziehungsweise ich, weil ich mir dachte, ey, das ist eigentlich so ein krasser Service, so, ne? Und hab dadurch einen dieser drei kennengelernt. Das ist ein großartiger Typ. Und hat uns auch in der täglichen Arbeit einfach unheimlich geholfen. Weil ich habe dann irgendwann gesagt, ey, Jonas, Marius, hättet ihr nicht auch Interesse, das zu machen? Haben wir es gemacht und jetzt machen wir sogar Gruppensitzungen mit dem. Und das hat halt echt viel ausgemacht.
Seit zwei Jahren, ja.
Ach, wie geil. Schön, dass du das nochmal sagst. Weil die haben uns das auch erzählt, bei dem, als wir dort waren. Aber irgendwie ist es wieder verschwunden. Weil das könnten wir echt auch machen.
Ich glaube, daher haben wir auch die Matrix, oder?
Es kann sein, dass das so in Zusammenarbeit mit ihm war. Das kann schon sein, ja.
Ja, es wäre komisch, wenn ihr da selber drauf gekommen wärt. An einem Tag stand Alper auf, denke ich so, ey, jetzt ein Kaffee und hey, so eine Matrix.
Ja. Ja, aber
ja, mega spannend. Und wie findet ihr Almania? Oder Patch, wolltest du noch eine dumme Frage? Wir haben ja noch unsere dummen Community-Fragen. Da sollten wir zumindest noch mal eine vorher abhaken.
Ja, ich hab diesmal eine andere Liste. Und zwar ganz kurz, Schnellraterunde. Ihr seid ja Filmkritiker, also müsstet ihr das aus dem FF wissen. Ich fange mal an. Ich habe 5 Fragen. Ganz kurz, ihr könnt auch abwechselnd antworten. Nennt mal alle Top 10 Filme aus der IMDb.
Top 10?
Ja.
Die Verurteilten.
Dann der Pate. Der Pate 2.
Der Pate 1 aber auch, oder? Ist auch
ja, 1 und 2.
The Dark Knight auf jeden Fall.
Nummer 4, das stimmt.
4,
5.
Ja. Top 10, was ist denn da noch dabei? Ist die
1994.
Pulp Fiction.
Ja.
Ah. Ja, okay, mit dem Jahrestag hilfst du uns tatsächlich weiter.
Ja, 66.
Die 12 Geschworenen?
Nein.
Nein, 66.
Aber kommt noch?
66.
Italien, Spanien produziert?
8,5.
Das Leben ist schön?
Nee. So westernmäßig wahrscheinlich?
Ach so, 2 glorreiche Lumpen?
Jawohl.
Ah, verrückt. Ah. Okay.
1993? Spielberg? Neeson? Kingsley?
Schindlers Liste.
Genau. Dann die 12 Geschworenen.
Mhm.
Nummer 9? Hatten wir heute schon über einen anderen Teil drüber gesprochen? Franchise?
Die Rückkehr des Königs.
Ja. Oh. Und Nummer 10, Lieblingsfilm, Jonas.
Fight Club?
Fight Club.
Ah. Ja. Fight Club ist auf der 10, krass hoch.
Ja. Krass.
Wo ist Kartoffelsalat?
Ja, das ist die nächste Frage ist, wie ist die Bewertung von Kartoffelsalat? Wisst ihr das? Vom ersten?
1,5 vielleicht.
Was sagt Alpha?
Ich hätte jetzt so 2,1 gesagt.
Nee, es ist 1,3.
Oh.
Ja.
Oh, krass.
Das ist aber nicht mehr der schlechteste Film aller Zeiten, oder?
So, nächste Frage. Was ist der am schlechtesten bewertete Film auf IMDb?
Daniel der Zauberer war es lange, auf jeden Fall.
Der hat 1,7 mittlerweile.
Krass. Oh, ja. Sich gesteigert.
Der ist hochgejumpt. 1,2 habe ich rausgefunden, weil ich habe nämlich, als ich IMDb komischerweise... spuckt der verschiedene Sachen aus. Mhm. Der hat auch mal gesagt, Top 100 wäre 2,1 irgendwas gewesen. Dachte ich mir, aber Kartoffelsalat hat doch 1,3. Es ist Smolensk mit 1,2. Das ist im Jahr 2016. Der muss so mies sein, Alter. Der muss so Katastrophe sein.
Kenne ich tatsächlich nicht.
Nächste Frage. Wer ist der Regisseur mit den meisten Filmen in der IMDb Top 250?
Ich würde jetzt Fellini sagen oder Spielberg?
Nein.
Hitchcock?
Was sagst du, Jonas?
Ich hätte gesagt Spielberg oder Fellini.
Mit den meisten? Fellini nicht. Hitchcock tatsächlich. 9 Filme. Hitchcock?
Ja.
Kubrick 8. Und dann Nolan mit 6. Und Nolan ist auch am besten bewertet. Wenn man, also nicht nur nach Quantität, sondern Qualität. Krass, ne?
Crazy.
Ja, Spielberg 6 Filme. Und Fellini sehe ich gar nicht. Billy Wilder noch, Scorsese, Tarantino. Und noch eine Frage, bevor wir zu Phil kommen. Wie heißt Edward Nortons Rolle in Fight Club? Offiziell? Wir haben ja Tyler Durden, Marla Singer und... einfach nur der Erzähler. Das ist so krank, Alter.
Er wird manchmal auch Jack genannt.
Echt?
Ja, aber das ist nicht offiziell.
Das ist nicht offiziell,
Offiziell ist, ich glaube, im Drehbuch heißt es einfach Narrator, ne?
The Narrator, ja. Der Autor von Fight Club, der mit dem komplizierten Namen, dessen Namen ich leider vergessen habe.
Chuck Palahniuk?
Genau, Chuck Palahniuk. Hat ja auch mal, auch ganz offen nur fürs Geld, ne? Hat er mal Fight Club 2 geschrieben und eine Comicreihe dazu rausgebracht. Die habe ich gelesen. Und weil ich es gelesen habe, kann ich euch sagen, ihr braucht es nicht zu lesen.
Zumindest nicht zu lesen.
Ja. Also es
gibt's irgendeine ungeplante Fortsetzung, die richtig geil ist?
Ich glaube, Blade Runner 2049, oder?
Oh ja, ja.
Gutes Beispiel. Welcher?
Blade Runner 2049.
Okay.
Nicht gesehen. Blade Runner ist einer meiner ewigen Lieblingsfilme und dann hat halt dieser gewisse Denis Villeneuve, gerade schließt sich komplett der Kreis, hat wirklich 40 Jahre später diese Fortsetzung rausgebracht, mit dem Originaldrehbuchautor, muss man allerdings dazu sagen, Hampton Fancher. Und das war halt so ein Film, der wurde angekündigt und so deine erste Reaktion ist, wer hat euch ins Gehirn geschissen? Dann kommt nur noch Harrison Ford daher, der sagt, das ist das beste Drehbuch, das ich je gelesen habe. Und dann denkst du dir, ja, du fandest auch das Drehbuch zu Indiana Jones 4 gut. Genieß deinen Ruhestand, toller, großartiger Kerl, aber, ne?
Naja, für Star Wars kann er ja nochmal zurückkommen.
Genau,
immer wieder, ne?
Genau. Ja, und dann kam halt dieser Film raus und ich saß im Kino und war einfach nur noch baff, fasziniert. Also es ist wirklich mein Lieblingsfilm der letzten 10 Jahre so. Und das ist, ich finde den absolut großartig, liebe den über alles. Und das ist halt so eine Fortsetzung, die nie geplant war, die nie gedacht war. Und trotzdem ist es ein geiler Film. Also, ja.
Also es geht, aber ist eher die Ausnahme. Da bin ich mal gespannt auf Avatar 2.
Ja, auch.
Ja.
Und auf 3 und 4 und 5.
Ja.
Ja, das bin ich auch sehr spannend. Ja. Und wie findet ihr Almania so? Jetzt
kommt's. Ich fand, das war sehr schwer zu bewerten, weil es wirklich, also ich habe es angemacht und das meine ich auch als Kompliment, dann war es auch wieder vorbei so, weil es einfach zu wenig war. Ich fand so, es waren 2 Folgen, sind ja jetzt in der Mediathek, ne? Und es war einfach zu wenig. Also ich
meine,
eine
gute Kritik ist, es war sehr kurzweilig, Phil. Hast du das rausgehört? Es war sehr kurzweilig. Bitte mehr davon.
Genau. Nee, aber wirklich so, ich wollte auch den Podcast hier auch nutzen, um dich zu fragen, so, wie stehen denn die Chancen denn davon, auch mehr zu sehen, so, dass man da mal wirklich drüber sprechen kann?
Die stehen tatsächlich jetzt ganz gut. Also die Aufrufe, die wollten, die haben wir erreicht.
Oh, sehr cool.
Und auch ziemlich schnell. Und ja, jetzt mal gucken.
Jetzt liegt an euch, dass ihr ein Video macht und das dann nochmal publik macht, wie gut es ist.
Ja, also wir sind da ja auch voll in so einer Testphase gelandet. Also die Öffentlich-Rechtlichen gehen ja jetzt erst den Weg, dass sie sagen, wir produzieren Inhalte eben auch außerhalb von Funk im Rahmen der richtigen Fernsehsender trotzdem nur für online. Und eben, wir sind, glaube ich, eine der ersten Serien überhaupt, die ausschließlich für die ARD-Mediathek produziert wurde. Und deswegen war das auch alles ein Test und es ging ja auch mega schnell. Also es war irgendwie so Mitte des Jahres, letztes Jahr hieß es, wir machen jetzt da die 2 Pilotfolgen.
Mhm.
Und dann ja so aus dem Nichts raus irgendwie, okay, wir müssen jetzt eine Serie machen, wie geht das überhaupt? Und dafür bin ich dann auch im Großen und Ganzen echt happy. Aber es ist auch gut, dass du das sagst, weil ich denke auch so richtig, wo das auch alles hinführt und so weiter, dafür bräuchten wir jetzt mehr Zeit.
Ja.
Und mehr Geld.
Ja, sowieso. Ich hoffe auch, die Budgets sind höher, als es sie zum Beispiel über Funk sind. Aber ist denn, stehen denn die Drehbücher, sind die schon fertig und alles ist quasi in den Startlöchern oder müsstet ihr dann, wenn das jetzt weitergeht, wird das ein Riesenkrampf nochmal?
Also wir haben ja letztendlich, haben wir uns dann voll reingearbeitet in das Thema, wie man eine Sitcom macht und die ist ja komplett charaktergetrieben. Das heißt, was wir eigentlich wirklich die ganze Zeit gemacht haben, war uns zu überlegen, welche Personen schmeißen wir da eigentlich zusammen. Und diese Personen sind natürlich jetzt fertig und wie die aufgebaut sind, so dass sie halt miteinander clashen und trotzdem irgendwie als Familie funktionieren, das haben wir uns alles überlegt. Und diese Staffelbögen, also was in Staffeln passieren würde, haben wir uns auch schon für die ersten 2, 3 Staffeln überlegt. Aber es gibt noch kein einziges weiteres geschriebenes Wort als diese 2 Episoden. Aber auch das war so krass viele Erkenntnisse. Und eine große Erkenntnis war auf jeden Fall, dass das Schreiben am Ende eigentlich der kleinste Job ist. Jetzt auf jeden Fall speziell bei Sitcom. Und das Größte oder das, was man eigentlich die ganze Zeit macht, ist zusammensitzen und überlegen, wer das ist. Bis man irgendwann hinkommt zu diesen Momenten, wo man sagt, ja, Jonas würde das aber nie sagen.
Ja, aber vor allem auch so, du hast halt diese Figur im Kopf und du hast sie niedergeschrieben und sowas und dann, wenn dann tatsächlich irgendwie der Darsteller oder die Darstellerin gefunden ist, wie das dann sich nochmal einfach komplett in so eine andere Richtung bewegen kann.
Voll, das ist voll mega interessant jetzt. Das macht es auch irgendwie, finde ich, jetzt einfacher, weil man jetzt schon weiß, wie die reden, weil man dann auch ein Gesicht dafür hat.
Ja.
Das ist auf jeden Fall
spannend. Kritisiert ihr auch Drehbücher oder nur fertige Filme?
Ich würde sau gern Drehbücher kritisieren. Also das ist ja,
ja, dann schicken wir die euch mal rüber, wenn ihr fertig
seid. Sehr gerne. Ich habe, das ist ja mein Steckenpferd eigentlich, ist ja Dramaturgie. Ich versuche seit vielen, vielen Jahren, mich da hineinzufuchsen. Aber es ist halt so eine Wissenschaft, je mehr du darüber lernst und je mehr du das studierst, desto dümmer und kleiner kommst du dir selbst so vor. es ist einfach so. Ich habe das ganz oft, dieses Gefühl, dass so je mehr und je besser ich irgendetwas kennenlerne oder mich da reinfuchse, desto mehr Respekt und Ehrfurcht habe ich davor. Und so,
ich glaube, das ist bei allem so.
Ja, bei allem.
Ich kann es voll relaten, was Klavierspielen angeht. Irgendwie so, je mehr ich darüber gelernt habe, desto mehr habe ich verstanden, dass ich ja nichts gelernt habe.
Ja. Ja, voll. Ich glaube, die Leute, die dann immer so als so die alles wissenden Experten irgendwo auftreten, sind dann die, bei denen ich sowas sage, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, so, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Genau.
Haben wir philosophisch ein philosophisches Ende gefunden für diesen sehr
tiefen und dummen Podcast. Eine Sache will ich noch sagen zu.
Oh ja,
Roast.
Zu Almania.
Ich als Polizist. Come on, sag's einfach. Sag's und trau dich. Ist okay. Ja,
beste, absolut. ich muss ganz ehrlich sagen, Phil, das wird jetzt ein sehr schöner Moment, hoffe ich. Ich fand, du warst die größte Stärke der Serie.
Deep und dumm, der Podcast mit Cinema Strikes Back, wenn's am schönsten.
Ja. Nee, dazu stehe ich auch. Da kann man mich auch zitieren und so. Ich fand wirklich, dass du das wirklich, wirklich getragen hast und sehr gut gemacht hast.
True. Danke, mehr wollte ich gar nicht hören.
Wunderbar.
Nein, Spaß.
Und ihr seid auch die besten Filmkritiker auf YouTube.
Dankeschön.
Nach CinemaSins und I Hate Everything, aber dann kommt auf jeden Fall. Nein, Quatsch.
Ja. Die fette Kritik kommt dann, wenn die Serie rauskommt.
Ja, genau. Phil, jetzt warte doch mal, was die über Almania sagen, was die für ein Video machen. Das ist ja jetzt nur ein Podcast.
Genau.
Ach ja. Nee.
Cool. Danke, Jungs. Es war echt mir eine große Freude, mal wieder mit euch zu quatschen. Kommt echt Nostalgie hoch und
danke, schön, dass wir da sind.
So auch, läuft. Auch schöne Erfolgsgeschichte aus dem Schwarzwald in den Keller und jetzt einer der besten Filmkritiker YouTube-Kanäle Deutschlands.
Danke euch allen da draußen fürs Zuhören und Deep und Dumm könnt ihr natürlich auch abonnieren auf Spotify oder wo auch immer ihr euch gerade bewegt. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Dankeschön.
Und natürlich auch Cinema Strikes Back könnt ihr abonnieren und gucken.
Gerne doch, bitte. Yeah. Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Tschüss. Ja, das ist wie so ein unmotivierter Handjob, ne? Es ist so besser als nichts, aber jetzt auch, es ist irgendwie doch nichts, was Wahres. Weil es war bei mir,
genau,
das war.
Ein Handjob ist halt viel einfacher umzusetzen, viel bequemer.
Ja.
Aber irgendwas fehlt.